Literatur. Ein literarischer Trip. Von und mit Yannick Dresen. Die schönsten Geschichten schreibt die Literatur. Und deswegen sprechen wir drüber. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Literatur. Heute mit einem Intermezzo. Man könnte auch sagen, einer ersten Sonderfolge, denn leider ist meine Gästin kurzfristig als Gesprächspartnerin ausgefallen. Wieso und warum, das wird sie uns sicherlich demnächst noch erzählen. Denn bekanntermaßen ist aufgeschoben ja nicht aufgehoben, also wird es das Interview mit diesem interessanten Buchmenschen irgendwann in den nächsten Monaten geben. Das heißt aber auch, diese Folge muss ich nun irgendwie anders füllen und deswegen freue ich mich sehr über meinen heutigen Gast, der so kurzfristig einspringen konnte. Er liest gerne zeitgenössische und klassische Literatur, ist Buchblogger und unterhält neben seiner Webseite auch Blogs auf Facebook und Insta. Zudem ist er Podcaster und sozusagen als Schmankerl schreibt er auch noch selbst. Im nächsten Jahr wird sein Debütroman veröffentlicht. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Willkommen und schön, dass ich da bin, Yannick Dresen. Ja, ihr habt richtig gehört, heute darf ich ein wenig mit mir selbst sprechen. Mal sehen, ob das Format auch im Selbstgespräch funktioniert. Vorab, wie immer, ein heißer Stuhl. Dieses Mal mit ein paar Fragen, die ich meinen Gästen bislang gestellt habe. Bin ich bereit? Ja, ich bin bereit. Dann fangen wir doch an. E-Book oder Buch? Ganz klar Buch. Mit E-Books kann ich wirklich nicht allzu viel anfangen. Ich verstehe den praktischen Nutzen daran, vor allem wenn man auf Reisen geht, auf längere Reisen vor allen Dingen. Aber ein Buch in der Hand ist doch ein ganz anderes Leseerlebnis. Die Seiten umzublättern, das Haptische daran, auch das Cover, der Einband, also das Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben, ist etwas ganz anderes als immer wieder diesen gleichen E-Book-Reader. Ganz klar Buch. Klassiker oder zeitgenössisches? Diese Frage ist schon ein bisschen schwieriger. Früher habe ich sehr, sehr viele Klassiker gelesen. Eigentlich nur Klassiker gelesen. Seit ein paar Jahren erst lese ich dann auch zeitgenössisches. Jetzt viel mehr zeitgenössisches als Klassiker, aber zwischendurch darf es doch auch mal wieder ein Klassiker sein. Unabhängige oder große Verlage? Auch hier sehr schwer zu entscheiden, wie ich merke. Ich glaube, Pascal hat gesagt, beides, ich würde auch beides nehmen. Auch wenn unabhängige Verlage eine immer größere Bedeutung spielen, lese ich doch auch gerne etwas von größeren Verlagen. Happy End oder offenes Ende? Ganz klar offenes Ende. Mit einem Happy End kann ich in der Tat nicht allzu viel anfangen. Ein in sich geschlossenes Ende ist okay. Ein offenes Ende finde ich viel spannender. Man hat viel mehr davon im Geist. Geht diese Geschichte einfach noch weiter? Man macht sich viele Gedanken darüber und ich finde, das ist ja eigentlich erst das, was Literatur ausmacht, dass man sich auch nach dem Lesen noch weiter Gedanken darum macht. Deswegen finde ich ein offenes Ende manchmal sehr unbefriedigend natürlich, weil man doch auf Eindeutigkeit pochen möchte, aber insgesamt viel interessanter. Astrid Lindgren oder J.K. Rowling? Ja, auch diese Frage kann ich nicht beantworten, denn ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe beide nicht gelesen. What? Ja, Astrid Lindgren ist mir vielleicht als Kind mal vorgelesen worden, natürlich selbst gelesen habe ich es nicht, ich könnte mich nicht daran erinnern. Pippi Langstrumpf habe ich natürlich im Fernsehen gesehen und andere Sachen, aber das ist ja nicht mit einem Buch zu vergleichen oder mit der Lektüre eines Buchs zu vergleichen. Und bei Harry Potter war ich einfach schon zu alt, als das erschien, als die ersten Folgen ja noch mehr oder weniger als Kinderbuch erschienen, war ich dann doch zu alt. Obwohl ich ja erst, wie wir wissen, 25 Jahre bin, war ich trotzdem schon vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren zu alt dafür. Ja, das waren doch interessante Fragen. Kommen wir nun zu meiner Person. Ein paar Infos wenigstens mal. Wer macht eigentlich hier diesen Podcast und diesen Blog dazu? Ich heiße, falls ihr es noch nicht wusstet, Jannik Dresen und verdiene meine Brötchen eigentlich als Deutschlehrer für Migranten und für ausländische Studierende. Das heißt, ich gebe Integrationskurse mit Geflüchteten, aber natürlich auch mit Migranten aus aller Welt, die nach Deutschland kommen. Aber auch an der Uni für ausländische Studierende. Ich habe Germanistik, neuere und mittlere Geschichte studiert und Romanistik mit dem Schwerpunkt Italienisch. Eigentlich wollte ich nach dem Studium promovieren, habe auch angefangen, in Literaturwissenschaft zu promovieren, über das unzuverlässige Erzählen bei Leo Perutz, den ich nur sehr empfehlen kann, vielleicht später noch mehr dazu. Und da ich keine Stelle hatte an der Uni, habe ich angefangen, als Deutschlehrer zu arbeiten. Das ist dann mit der Zeit immer mehr geworden. Ja, und die Promotion immer weniger, sodass die irgendwann mal auf Eis gelegt wurde und seitdem nicht mehr angefasst wurde. Ja, heute ist dieser Beruf ja ein richtiger Beruf. Früher war das eher vielleicht, naja, die Chance als Nebenjob zu arbeiten. In den letzten Jahren hat sich doch sehr viel getan in dieser Branche, sodass das heute ein richtiger Beruf geworden ist, ja. Seit ein paar Jahren habe ich meinen Blog bei Facebook und Instagram und seit diesem Sommer auch den Podcast, was mir sehr viel Spaß macht, weil ich viele Leute kennenlerne und natürlich über Literatur sprechen kann. Ich schreibe aber auch selbst. Manches habe ich schon im Selbstverlag veröffentlicht. Nächstes Jahr erscheint dann mein Verlagsdebüt, auf das ich mich ganz besonders freue. Ja, nun vielleicht ein paar Fragen zu mir, wie ich sie meinen Gästen stellen würde. Ist ja ein schönes Selbstgespräch heute. Ich merke richtig, wie schön das ist, mit mir alleine zu sprechen. Warum habe ich eigentlich mit einem Blog angefangen? Nun ja, nach der Promotion oder nach der abgebrochenen Promotion fehlte mir doch ein bisschen die Beschäftigung mit Literatur. Über Bücher reden, über Bücher schreiben, das gefällt mir sehr. Den Austausch finde ich sehr wichtig. Den Austausch mit anderen und so habe ich die, naja, Chance gesehen, wenigstens ein wenig weiter über Literatur zu schreiben, über Literatur zu sprechen und habe mit diesem Blog angefangen. Wie bin ich auf die Idee des Podcasts gekommen? Ja, ich habe gesehen, dass man in der Insta-Bubble dann doch sehr viele Leute kennenlernt, die sich auch mit Literatur beschäftigen, aber nie so richtig den Austausch mit ihnen hat, außer vielleicht mal einen Post zu kommentieren, ein bisschen hin und her zu schreiben, okay. Aber diese Menschen wirklich kennenzulernen, das war mir dann doch ein großes Anliegen. Und so habe ich gedacht, könnte man einen Podcast machen, in dem man sich mit Buchmenschen austauscht, ein wenig über ihr Leben, über ihre Leidenschaft und natürlich über ihr liebstes Buch oder über eines ihrer liebsten Bücher spricht. So, dass natürlich dann auch ein schöner, naja, Kanon dabei herausspringt, was sind die liebsten Bücher von den Büchermenschen, die ich so treffe. Seit wann begeistere ich mich für Literatur? Eine schwierige Frage, denn als Kind habe ich mal gelesen, natürlich, aber dann doch sehr lange Zeit gar nicht. Erst am Ende der Schulzeit, als es dann um die Klassiker ging, zum Beispiel den Werther oder die Geschichte der Abderiten, fand ich doch irgendwie ein wenig mehr Gefallen an Literatur. Das hat sich dann nicht so stark ausgeweitet. Und ich muss sagen, es fing alles mit Herr der Ringe an. Besonders als Herr der Ringe im Kino lief. Danach habe ich viele Fantasy-Romane gelesen, ja ganze Fantasy-Reihen inhaliert. Und das hat mir dann doch etwas gegeben. Dieses Eintauchen in eine völlig andere Welt fand ich sehr spannend. Und erst mit dem Studium habe ich dann angefangen, doch auch andere Literatur zu lesen, Klassiker zu lesen. Seit wann schreibe ich? Das ist ähnlich wie beim Lesen. Als Kind habe ich viel geschrieben, habe ich eigene Comics geschrieben, ein paar kleine Erzählungen und Geschichten. Dann so mit, Kind, Jugendlicher, ein paar Romane angefangen. Aber auch dann wurde es lange Zeit still. Der Stift lag in der Ecke. Erst mit dem Fantasy, mit der Fantasy-Ära habe ich dann angefangen, einen eigenen Fantasy-Roman zu schreiben, der natürlich auch nicht beendet wurde. Und mit dem Studium habe ich dann auch begonnen, andere Sachen zu schreiben. Habe ich eigentlich Lieblingsschriftsteller oder Lieblingsschriftstellerinnen? Ganz ehrlich gesagt, nein. Ich lese so viel, querbeet. Es gibt so viele großartige Bücher, Romane von Autoren, wo ich den darauffolgenden nicht mehr so gut finde oder eher enttäuscht war, vielleicht auch wegen der großen Erwartungen. Deswegen einen wirklichen Lieblingsschriftsteller oder eine Lieblingsschriftstellerin habe ich eigentlich nicht. Ich mag es, ganz unterschiedliche Sachen zu lesen, auch ganz unterschiedliche Stile, ganz unterschiedliche Erzählungen, Erzählperspektiven. Deswegen habe ich überhaupt gar keinen Lieblingsschriftsteller. Im Studium, da habe ich natürlich sehr viel gelesen, muss ich sagen, sehr viele Klassiker, die dann teilweise zu meinen Lieblingsschriftstellern wurden. Also ich glaube, von Goethe habe ich sehr vieles gelesen, hatte mal so eine kleine Goethe-Zeit. Von Hesse habe ich wahrscheinlich alles gelesen, was es so gibt, auch von Brecht. Einer meiner Liebsten war früher immer Feuchtwanger und natürlich Thomas Mann, muss man sagen, über den ich auch meine Magisterarbeit geschrieben habe. Und natürlich nicht zu vergessen, Leo Perutz, ein Zeitgenosse Kafkas, der in Prag geboren wurde, dann nach Wien übergesiedelt ist, später vor den Nazis nach Tel Aviv geflüchtet und nach dem Zweiten Weltkrieg in oder bei Salzburg verstorben. Er hat viele Romane und Erzählungen geschrieben, die sehr viel in der Weimarer Republik gelesen wurde. Heute ist Leo Perutz nicht mehr vielen ein Begriff. Vielleicht mittlerweile wieder ein bisschen mehr. Vor allen Dingen geht es in seinen Romanen viel um unzuverlässiges Erzählen. Und das begeistert mich eigentlich immer sehr. Ein wenig dieses, was ist eigentlich Wahrheit, was ist Fiktion, das begeistert mich. Damit wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Was lese ich gerne? Was macht für mich ein gutes Buch aus? Ja, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, eine verdammt schwierige Frage, wie ich jetzt auch merke, die ich ja meinen Gästen immer stelle. Für mich ist entscheidend, wie dieses Buch geschrieben ist und nicht so sehr, worüber. Das heißt, der Stil ist für mich viel entscheidender als die Geschichte. Denn ich finde, man kann über die banalste Sache der Welt schreiben. einen wunderbaren Roman schreiben, wenn der Stil stimmt. Andersherum passt es für mich nicht. Es könnte eine sehr interessante Geschichte sein, aber wenn der Stil nicht stimmt in diesem Roman, dann kann ich den auch nicht lesen. Es gibt dazu ein schönes Beispiel in Der Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann, wo er Humboldt ein Gedicht aufsagen lässt von Goethe. Und zwar: Oberhalb aller Bergspitzen sei es still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig und bald werde man tot sein. Ja, das ist genau das, worum es in dem Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe geht. Über allen Gipfeln ist Ruhe, aber natürlich ohne jeglichen Stil, ohne jeden Charme, ohne jede Poesie, ohne jede Kraft. Es ist einfach nur, der Inhalt wurde einfach nur paraphrasiert, wiedergegeben. Es passt einfach nicht. Für mich ist wichtig, welche Worte in diesen Sätzen gebraucht werden, wie die Perspektive ist, wie der formale Aufbau ist. Gibt es irgendetwas Neues? Werden vielleicht Regeln gebrochen? Unglaublich spannend finde ich auch immer, wenn es ein Spiel mit dem Leser ist, also unzuverlässiges Erzählen. Der Leser muss sich selbst Gedanken machen und wird nicht einfach nur an die Hand genommen, sondern muss ja selbst ein bisschen überlegen. Auch wenn es selbstreferenziell ist, also selbst darlegt, wie die Geschichte entstanden ist oder entsteht, finde ich interessant. Natürlich auch, wenn es ironisch ist, durchaus komisch, wenn es Verweise oder Zitate auf andere Werke gibt und dadurch so ein, Teppich entsteht an Literatur. Auch spannend finde ich natürlich Geschichte. Ich habe Geschichte ja studiert, also historische, nicht historische Romane, aber wenn historische Aspekte in den Romanen thematisiert werden. Natürlich muss das nicht alles auf einmal sein. Das wäre dann doch vielleicht zu viel, aber das ist so etwas, was mich doch sehr interessiert an Literatur. Und natürlich das offene Ende. Es muss gar nicht so sehr ein offenes Ende sein, aber ich muss am Ende mir weiter Gedanken darum machen. Irgendwie muss das in mir weiter weben. Es hat mich in die Welt hineingestoßen und ich bin jetzt in dieser Welt mehr oder weniger gefangen und mache mir noch weiter Gedanken darüber. Dann ist es für mich ein großartiges Buch. Und über genau so ein Buch möchte ich hier natürlich auch kurz etwas sagen. Denn natürlich möchte ich auch eins meiner liebsten Bücher vorstellen. Um welches Buch handelt es sich? Ihr Menschenbrüder, lasst mich euch erzählen, wie es gewesen ist. 2006 ist in Frankreich ein Buch erschienen, das zunächst unglaubliche Begeisterungsstürme entfacht hat. Es hat im selben Jahr den Romanpreis der Académie Française gewonnen und auch noch den Prix Goncourt, also vergleichbar mit dem deutschen Buchpreis. Es hat sich in einem Jahr rund 800.000 Mal verkauft, obwohl es auch schon einige kritische Stimmen dazu gab. 2008 ist es in deutscher Übersetzung erschienen und hat eine Kontroverse ausgelöst, wie bei nur wenigen anderen Romanen zuvor. Also der Roman wurde zugleich hymnisch und vernichtend besprochen. So war er zum Beispiel für Denis Scheck nichts weniger als ein Meisterwerk. Iris Radisch hingegen urteilte über den Roman, dass er in widerwärtigem Kitsch versinke. Die Rede ist von Les Bienveillantes, besser bekannt unter dem deutschen Titel Die Wohlgesinnten, von Jonathan Littell. Worum geht es? Bei dem Roman handelt es sich um die fiktiven Memoiren eines Mannes, der sich an seinem Lebensabend befindet, Maximilian Aue, Leiter einer erfolgreichen Fabrik in Frankreich verheiratet und hat zwei Kinder. Das ist zunächst nichts Skandalöses, mag man denken, doch dieser Maximilian Aue, der hat ein sehr düsteres Geheimnis, das er nun in all seiner Monstrosität, in all seiner Abartigkeit, in all seinem Grauen offenlegt. Denn dieser sympathisch wirkende, ausschweifend erzählende, geistreiche und kultivierte Mann ist ein ehemaliger SS-Offizier. Und dieser ehemalige SS-Offizier erklomm während des Nationalsozialismus die Karriereleiter immer weiter nach oben. Am Ende des Krieges hat er es irgendwie geschafft, unter falschem Pass sich nach Frankreich abzusetzen und lebt seitdem unbehelligt sein mehr oder weniger glückliches Leben. Also er ist jeder Verfolgung entkommen. Und jetzt möchte er aber erzählen, wie es wirklich war, und damit beginnt die Geschichte. Eine Geschichte des unvorstellbaren Grauens, die zugleich des Menschenwesens offenbart. Denn natürlich schreibt er über die grausamste Epoche des letzten Jahrhunderts. Er schreibt über den Zweiten Weltkrieg, über die zahllosen und bestialischen Kriegsverbrechen, die begangen wurden. Er schreibt über den Russlandfeldzug und den Holocaust, den Millionen Menschen zum Opfer fielen. Er schreibt über die Feinheiten der alles verschlingenden Maschinerie namens Vernichtungsfeldzug. Doch, und das ist jetzt das Interessante, er schreibt nicht als ein Opfer, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Er schreibt nicht als jemand, der die Shoah überlebt hat, nicht als einer, der heldenhaft gegen die Nazis kämpfte, gegen sie operierte, nein, er schreibt als einer der Täter, als Handlanger und Unterstützer, als jemand, der Karriere machte, indem er das millionenfache Morden plante und half, es umzusetzen. Ein Täter, der wenig Reue zeigt und versucht, sich und die Deutschen reinzuwaschen. So stellt er bereits zu Beginn die Schuldfrage. Denn wer ist schuld, wenn sich die Täter genauso wenig wie die Opfer ihre Rolle aussuchen durften? Wenn alle nur als ein Rädchen im großen Uhrwerk der Politik fungierten? Wer trägt Schuld in einem System, in dem alles ineinander greift, alle oder niemand? Und so werden die Deutschen nicht als Bestien dargestellt, sondern als Menschen, als fühlende und rationale Wesen, von denen viele nicht töten wollten, ja, von denen viele Psychosen und Depressionen, Nervenzusammenbrüche und Selbstmordgefühle plagten, angesichts dieses Grauens, das sie erschufen. Doch sie gehorchten und so, schreibt der ehemalige Offizier an den Leser gerichtet, würde jeder in solch einer Gesellschaft zum Täter werden. Es ist eine Geschichte, die so schwer zu verdauen ist wie wohl keine andere. Die Banalität des Bösen kommt hier so offen zum Vorschein wie nirgends sonst, denn jeder Mörder, jeder Täter war auch nur ein Mensch. Ein Mensch mit Gefühlen, Träumen, Wünschen, Ängsten. Es waren keine Monster, die den Krieg begangen und millionenfach töteten. Ja, und so geschieht das Ungeheuerliche im Roman. Denn Täter und Opfer werden gleichgestellt. Die einen können so wenig für ihre Rolle wie die anderen. Auf höchst menschliche Weise zeichnet er den Feldzug samt Holocaust nach, bei denen er involviert war und durch dessen Planung er Karriere machte. Er schreibt über Massenexekutionen in der Ukraine und im Kaukasus und Partisanenmorde. Er schreibt über die Schrecken in Stalingrad und über Auschwitz. Und er schreibt, wie alles auf die Deutschen zurückkommt, wie jegliche Ordnung zerbricht, wie jeder jeden tötet und selbst Kinder zu Mördern werden, wie ganz Europa ausgelöscht wird durch die wahnhaften Ideen des Nationalsozialismus und wie selbst im April 1945 immer noch an den Endsieg geglaubt wird und Fahnenflüchtige exekutiert werden, ja wie absolutes, unvorstellbares Chaos herrscht, wo sich jeder selbst der Nächste ist und Freundschaften sogar im Angesicht des Todes nichts mehr zählen. Mit unheimlichem Fachwissen über die Ideologien, über den genauen Ablauf des Zweiten Weltkriegs, über all die unterschiedlichen Organisationen und ihre Zuständigkeiten hat Littell hier einen Täterroman geschrieben, der in seiner Detailtreue und Anschaulichkeit doch sehr verblüfft. Denn klar ist auch, so der nunmehr alte Offizier, hätten sie, also die Deutschen, den Zweiten Weltkrieg gewonnen, wären sie nicht als Verbrecher angesehen worden, sondern stünden lediglich in einer Riege mit anderen Kolonialisten, wie zum Beispiel der USA, die ihre indigene Bevölkerung auslöschte, oder Belgien, das im Kongo wütete und millionenfachen Tod brachte, ganz zu schweigen von Großbritannien und Frankreich. Trotz oder gerade wegen der Schilderung so vieler Gräuel ist es eine zutiefst menschliche Erzählung. Denn alles, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist und später dämonisiert wurde, haben Menschen begangen, haben Menschen anderen Menschen angetan. Also das vermeintlich Böse schlummert anscheinend im Menschen, es gehört zu ihm, es ist menschlich. Zitat: Nach dem Krieg wurde viel geredet. Sie versuchten zu erklären, was da an Unmenschlichem geschehen war, aber das Unmenschliche, ich bitte um Entschuldigung, das gibt es nicht. Es gibt nur das Menschliche. Immer nur das Menschliche. Tja, was begeistert mich so daran? Man könnte jetzt ja meinen, das wäre ein Roman, der die Deutschen irgendwie reinwaschen möchte, wie es vielleicht auch in manchen Rezensionen steht, was für mich totaler Quatsch ist. Denn wir bekommen ja das Leid vor Augen geführt, dieses unendliche Leid, das der Nationalsozialismus über die Menschen gebracht hat, über Europa gebracht hat, ja eigentlich über die ganze Welt, aber hier ist der Fokus natürlich auf Europa gelegt. All das bekommen wir ja in seiner ganzen Monstrosität vor Augen geführt. Also wer glaubt, dieser Roman würde irgendwie für die Deutschen stimmen, der irrt sich doch gewaltig. Mich begeistert vor allen Dingen, wie hier das Wie, das Was der Erzählung konterkariert. Also das passt nicht zusammen. Dieser liebe alte Mann plaudert ganz freundschaftlich, man vertraut ihm. Er gibt dutzende Weisheiten von sich, mit denen man sich identifizieren kann. Es ist ein netter, alter, weiser Mann, kultiviert, geistreich. Aber das, was er erzählt, ist grauenhaft. Ist das Grauenhafteste, was man erzählen kann. Denn zugleich ist er auch barbarisch, grausam. Diese Reibung zwischen dem Wie und dem Was der Geschichte, das einfach nicht zusammenpasst. Das finde ich großartig. Und mit diesem Plauderton, die dieser ehemalige SS-Offizier hier anschlägt, macht er den Leser zum Komplizen. Und wenn man nicht aufpasst, dann verfällt man ihm, dann geht man ihm auf den Leim. Denn tief zieht er einen in den Sog der menschlichen Abgründe hinein, in denen man sich verlieren kann. Irgendwie versucht man dagegen anzukämpfen, versucht sich aufzulehnen und dann verfällt man doch diesem Plauderton. Das Wie bekriegt sich mit dem Was und das ist unglaublich spannend. Also wie es geschrieben ist, passt nicht zu dem, was erzählt wird. Die Geschichte ist natürlich fiktiv, die Hauptcharaktere sind ersponnen, aber es gibt unglaublich viel historisch Belegtes und es wurde unglaublich detailliert recherchiert. Auch treten viele NS-Größen auf, auch privat durchaus, wie zum Beispiel Eichmann, Himmler, Höss und viele andere. Was sind die wichtigen Themen, die der Roman verhandelt oder aufwirft? Erstmal ist es eine mythologische Anspielung. Die Wohlgesinnten geht auf den antiken Mythos der Eumeniden zurück. Das sind die Furien, die antiken Rachegöttinnen, die zu den Wohlgesinnten wurden. Orest tötet seine Mutter und seinen Stiefvater und wird von diesen Rachegöttinnen verfolgt. Er redet sie dann als die Eumeniden an, die Wohlgesinnten, Wohlmeinenden, um ihren Zorn zu beschwichtigen. Und das lässt jetzt natürlich viele Interpretationen zu, viele Interpretationsarten. Es gibt auch einen Mutter- und Stiefvatermord in diesem Werk. Man könnte es natürlich genauso gut auf die Deutschen an sich beziehen. Also da gibt es viel Interpretationsraum zu diesem antiken Stoff, der hier verarbeitet wird. Der Roman verhandelt natürlich das Thema Schuld und Verantwortung, denn wo liegt die Schuld? Liegt sie bei jedem Einzelnen? Liegt sie bei allen? Liegt sie im System? Was macht man in Diktaturen, wenn man zum Töten gezwungen ist? Natürlich spielt auch der Krieg eine große Rolle und diese Auflösung aller Regeln und Normen, bis wirklich nur noch das Tier im Menschen übrig bleibt. Aber es geht vor allen Dingen um den Menschen, um die psychologischen Abgründe des Menschen, über seinen Antrieb, seinen Wahn, seine Blindheit, seinen Ideologieglauben bis hin zur, ja, Barbarei. Das hört sich jetzt alles natürlich unglaublich schlimm an, ist auch unglaublich schlimm, was in diesem Roman verhandelt wird, aber es wird auf eine unglaublich großartige Weise in diesem Roman verhandelt. Warum sollte man dieses Buch unbedingt lesen? Tja, für mich ist es einer der großartigsten Romane, eigentlich der großartigste Roman, den ich in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrtausend gelesen habe, der immer noch in mir weiter wabert, denn natürlich wird die Frage vor allem aufgeworfen, wie konnte so ein unglaublich großes Leid, so eine unglaublich große Barbarei entstehen? Für mich ist die Besonderheit einfach diese unglaublich große Diskrepanz, wie ich gesagt habe, zwischen dem Wie und dem Was, zwischen dem Stil und dem, was beschrieben wird. Es wirft aber auch einen Blick auf den Menschen, besonders in Ausnahmesituationen. Es wirft einen Blick auf den Menschen, die man natürlich immer dämonisiert. Mit der Dämonisierung macht man es sich meines Erachtens zu einfach, denn man sagt, das sind irgendwelche ganz katastrophalen Ausnahmen. Diese Menschen sind nicht von dieser Welt, aber es ist leider so, dass diese Menschen von dieser Welt sind, dass diese Menschen Menschen sind. Irgendetwas ist im Menschen, in vielen Menschen mehr oder weniger angelegt, was diese Monstrosität beinhaltet, diese Barbarei beinhaltet. Schon Hannah Arendt wollte diese Monstrosität verstehen, auch wenn das hieß, dahin zu denken, wo es weh tut. Sie nannte das einmal Denken ohne Geländer. Und sie hat auch den Begriff von der Banalität des Bösen geprägt, als sie Eichmann im Prozess gesehen hat. Und genau das ist Thema dieses Romans. Dahin denken, wo es weh tut, ein Denken ohne Geländer und diese Banalität des Bösen zu erforschen. Zum Schluss ein Zitat, das vielleicht auch jetzt, angesichts mancher politischen Umfragen, durchaus vielleicht wieder von Interesse ist. Die wirkliche Gefahr, vor allem in unsicheren Zeiten, sind die gewöhnlichen Menschen, aus denen der Staat besteht. Die wirkliche Gefahr für den Menschen bin ich, seid ihr. Alles in allem ist es ein verstörender Roman, der keineswegs leicht zu verdauen ist, der unglaublich schwer im Magen liegt, wie nur wenige andere, der aufwühlt und wütend macht, der Unfassbares erzählt, gegen das sich alles im Innern sträubt und der doch vielleicht so nah an der Wahrheit ist wie keine andere Geschichte oder Geschichtsschreibung. Eine Erzählung, die wichtig ist, die sehr tief in menschliche Abgründe führt, die ich sonst noch nie so gelesen habe. Ja, lieber Yannick, vielen Dank für dieses unterhaltsame Gespräch. Jetzt habe ich auch wieder Magenschmerzen, wo ich so darüber gesprochen habe. Das sollten wir trotzdem viel öfters machen. Ja, das finde ich auch. Und wenn ihr nun vielleicht doch trotz dieser Monstrosität Lust auf die Wohlgesinnten bekommen habt, dann kauft euch dieses Buch einfach selbst dieses Mal. Geht in die nächste Buchhandlung, holt euch dieses Mammutwerk von 1400 Seiten. Ich sage euch, jede Seite lohnt sich. Danke fürs Zuhören. Das war mein Selbstgespräch bei Literatur. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, dann hoffentlich wieder mit einem neuen Gast und keinem Selbstgespräch. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Lesen und vielleicht auch viel Spaß bei euren eigenen Selbstgesprächen.